Deutschland neu denken mit Alef Doğan.
Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Wie schön, dass Sie dabei sind.
Eine gute Koexistenz, wie wir das in den 1990er Jahren uns gewünscht haben und wie sie zum Teil ja auch war, sehe ich absolut nicht. Wenn man das ernst nimmt, was Putin öffentlich sagt, dann geht es darum, um letztlich die Zerstörung der NATO in dieser Form. Sehr lange andauern. Und wir sehen ja, dass aus der Geschichte...
Aber mit sehr lange meinen Sie nicht 5 Jahre, sondern...
Jahrzehnte.
Es ist mal wieder an der Zeit, dass wir uns im 8. Tag dem Krieg Russlands in der Ukraine widmen. Und wie der Name unseres Podcasts ja schon sagt, tun wir das, indem wir uns die langfristige Entwicklung anschauen. Es geht nicht so sehr um einzelne Landgewinne und tägliche politische Phrasen, sondern um das große Ganze, wie es so schön heißt. 2 Aspekte sollen bei diesem Gespräch heute im Fokus stehen. Die Dauer des Krieges auf der einen Seite. Der ukrainische Präsident Zelensky mag in seinem Siegesplan vom möglichen Ende des Krieges noch im kommenden Jahr sprechen. Unser Gast hält das für sehr unwahrscheinlich. Er geht von Jahrzehnten, denn Jahren aus und erklärt weshalb. Und der 2. Aspekt ist die Person Putin. Wenn ja von langfristigen Planungen Russlands und Jahrzehnten Kriegsdauer die Rede ist, rückt das die Diskussion um die Person Putins in ein neues Licht, würde ich sagen. Putin ist 72 Jahre alt. Es ist unwahrscheinlich, dass er noch jahrzehntelang lebt und regiert. Wenn Russlands Gebaren also mehr ist als der Alleingang eines einzelnen Mannes mit imperialem Phantomschmerz, warum sprechen wir dann ständig über Putin und ignorieren den Kontext, in den er eingebettet ist und den er zum Teil mit erschaffen hat? Diese Fragen und mehr diskutieren wir mit unserem heutigen Gast und lernen dabei, finde ich, sehr viel. Meine Damen und Herren, Sönke Neitzel.
Mein Name ist Sönke Neitzel. Ich bin Historiker, Militärhistoriker und habe den Lehrstuhl für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Uni Potsdam.
Direkt meine erste Frage. Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt klingt für mich nach 2 unterschiedlichen Dingen, beziehungsweise als ob das eine ein Unterpunkt des anderen wäre. Als ob Kulturgeschichte der Gewalt das Größere ist und ein Unterpunkt davon ist Militärgeschichte.
Also der Lehrstuhl ist 1997 von meinem Vorgänger gegründet worden, von der Bundeswehr als Stiftungslehrstuhl, dann von der Uni Potsdam, vom Land Brandenburg übernommen worden, erstmal als Lehrstuhl Militärgeschichte. Und Bernhard Gröner hat dann die Denomination ergänzt, Kulturgeschichte der Gewalt. Und ich finde das ganz sinnvoll, denn Militärgeschichte beschäftigt sich mit ganz vielen Dingen, aber natürlich auch, ich sage mal ganz hart, mit dem Töten. Und die Frage, warum Menschen töten, unter welchen Bedingungen, wie das geframed wird, würden wir neudeutsch sagen, welche Referenzrahmen es da gibt, wann es eigentlich Massengewalt gibt und wann nicht, beschäftigt uns. Und wir haben gerade ganz aktuell eine Forschungsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wo wir uns mit militärischen Gewaltkulturen beschäftigen. Also die Frage, gibt es nicht unterschiedliche Armeen, die in bestimmten Situationen auch unterschiedlich reagieren? Und wir sind Historiker, wir gehen bis 1945, haben wir auch 2 Projekte über die russische Armee, die zaristische Armee, dann bis in die sowjetische Zeit hinein. Das geht auch so ein bisschen in die heutige Zeit. Gibt es eigentlich sozusagen einen Russian Way of War, wenn wir nach Butscha zum Beispiel fragen. Ja. Ist das nicht typisch russisch? Fragezeichen. Da muss man ein bisschen aufpassen, jetzt nicht essentialistisch sagen, der Russe so zu argumentieren. Aber wir können schon zeigen, dass seit Anfang des 20. Jahrhunderts es eine mangelnde Verrechtlichung gibt und dass das auch dazu führt, dass sowjetische und russische Truppen eben mehr Kriegsverbrechen begehen als zum Beispiel die britischen.
Weil sie weniger danach juristisch in Rechenschaft gezogen werden?
Genau. Und weil Gewalt, auch die interne Gewalt, eine größere Rolle spielt. Und weil, sagen, die Eingrenzung von Gewalt als ein Wert an sich eine weniger große Rolle spielt, als das in anderen Staaten der Fall ist. Was nicht heißt, dass die nicht auch Kriegsverbrechen begehen.
Klar.
Aber der Diskurs ist ein anderer.
Wie spannend. Untersuchen Sie auch, wie Militär, Sie sprachen eben vom geframed sein, wie Militär in einem Staat und in einer Gesellschaft etabliert ist, angesehen ist, welchen Wert es hat. Als Beispiel jetzt vor vielleicht der Erdogan-Ära und dem versuchten Militärputsch. Davor ist es zum Beispiel in der Türkei schon so gewesen, dass das Militär ein in der Gesellschaft wahnsinnig wichtiger Player war und einen sehr hohen Stellenwert hatte und einen in gewissen Teilen der Türkei rein positiv konnotierten. Ja. Das also totale Gegenteil zu hier in Deutschland.
Das untersuche ich zum Beispiel in meinen Arbeiten über die Bundeswehr. Da muss man sich natürlich immer mit der Frage zivil-militärischen Beziehungen auseinandersetzen. Auch ich schreibe gerade ein kleines Büchlein beim Beck Verlag über die Bundeswehr und da kommt das auch vor. Und interessanterweise, einer unserer Studenten in unserem Studiengang War and Conflict Studies war ein türkischer Brigadegeneral, der auch in Idlib gekämpft hat als Kommandeur einer Special Forces Brigade und dann aber als zu westlich nach dem Putsch aus den Streitkräften früh pensioniert und dann war er mein Alter etwa, sagen Anfang Mitte 50, sagen, was kann ich tun? Und ist er nach Potsdam gekommen. Und für mich war das wunderbar interessant, weil also Einblick ins türkische Militär bekommt man jetzt nicht so ohne weiteres. Und da haben wir viel mitbekommen in den Diskussionen über diese Rolle der Türkei und wie hoch das türkische Militär eigentlich angesehen war.
Ja. Gucken wir uns die Aktualität an und gucken wir uns vor allen Dingen den Krieg an, der, ich würde sagen, Europas Selbstverständnis im Moment aktuell am heftigsten erschüttert hat, nämlich der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Wenn Sie noch kein Pionier sind, tja, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Doğan.